Ja, vielen Dank für den Lobpreis, dass ihr uns da immer wieder mit hineinnimmt in diese wunderbaren Worte und Lieder, in die Musik, die ja unser Herzen auch berühren. Ja, heute seht ihr schon das Thema oder auch das, was zum Thema wird. Ihr seht hier ein Bild vorne, das zeigt eine große Menschenmenge umringt Jesus. Und da wird ein Blinder da zu Jesus gebracht. Und das ist auch der Text, den ich uns heute lesen möchte. Und da starten wir mit diesem Text aus Markus 10, 46 und da die folgenden Verse. Ihr könnt es da vorne genau mitlesen. Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf, lief auf Jesus zu. Jesus fragte ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. Soweit diese Textstelle. Ich bete noch zu Beginn mit uns. Jesus, vielen herzlichen Dank für dein wunderbares Wort. Danke dir auch für diesen Beitrag, den Markus hier, wo er über das berichtet, wie du unterwegs warst, für deine Taten. Ja, für deine Worte, für deine Gedanken, Herr. Wir sind dir so von Herzen dafür dankbar, dass auch das heute eine Quelle wie so lebendigen Wassers für uns werden wird. Herr, ich danke dir dafür, dass dieses Wort wirklich das beinhaltet, dass es ein Licht auf unserem Wegen ist. Herr, danke dir für die Zeit, die wir jetzt über dein Wort auch nachdenken dürfen. Und da bete ich auch, Herr, dass du diese Zeit auch segnen magst in deinem Namen. Amen. Also hier, man hat es schon auf dem einen Bild gesehen, upsala, Jesus ist Richtung Jerusalem unterwegs. Er ist noch in dieser einen Stadt Jericho und er ist so gerade dabei, auch sie zu verlassen. Jesus, das haben wir vorher in den Versen, die man liest, da habe ich ja schon letztes Mal drüber gesprochen, so Kapitel 8, so dass die Mitte des Evangeliums, da passiert nun etwas anderes, da ist ein etwas, was sich verändert, weil nun geht es wirklich so Richtung Ende seines Dienstes zu. Und es ist wirklich das Unausweichliche, dem er sich stellt und dem, wo er auch hingeht. Er lässt kaum Zeit verstreichen, als er da auf dem Weg ist. Und man muss sich das vorstellen, er weiß schon um sein Ende. Er nimmt ja die Jünger da auch immer wieder mit hinein in diesen ganzen, um das ganze Geschehen, was da auch in der Zukunft noch passieren wird. Und wir lesen, dass er, als er da auf dem Weg war, das ist ja der Sabbat, der bevorsteht, da wo er letztendlich dort auch an diesem Passafest, was dort dann ist, wo er dann auch dort hingerichtet wird. Aber dort, auf diesem Weg dorthin, da ist das für mich immer wieder dieses Erstaunliche, dass er sich da immer wieder Zeit nimmt. Und dass diese ganze Pilger, die um ihn drumherum sind, dass ihn das gar nicht stört, sondern er nimmt sie da wirklich noch mit. Und sie umdrängen ihn, sie umringen ihn und er nimmt sich immer wieder auch Zeit, mit diesen Menschen da zusammen zu sein. Und nun, auf dem Weg, als er die Stadt verlässt, lesen wir, dass dort zwei Bettler sind. Also hier im Markus-Evangelium lesen wir von einem Bettler. Aber wir wissen ja, Jesus hat ja mehrere Jünger gehabt und die sehen ja manchmal oder schreiben auch die Dinge, da kann man auch, das ist auch so eine gemeinsame Schau, die zum Beispiel Matthäus, Markus oder Lukas auch zusammen haben. dass sie da nochmal so andere Details, dass ihnen die aufgefallen sind und was ihnen wichtig war, dass sie es aufgeschrieben haben. Markus schreibt hier, das ist ihm ganz wichtig, über diesen einen blinden Menschen. Und Matthäus schreibt, da waren zwei Blinde. Und er beschreibt auch nicht die Namen, aber hier Markus, er macht das, dass er sagt, dieser eine Mann, das war der Sohn des Timäus und der hieß Bartimäus. Und über diesen Menschen schreibt er. Und dieser Mensch, der war schon erstaunlich, weil der ziemlich laut geworden ist. Ja, so wie ich. Ich habe zwar ein Mikro, aber normalerweise bin ich auch laut. Könnt ihr mir glauben. Ja, und der macht sich richtig bemerkbar, aber nicht nur, weil er eine laute Stimme hat, sondern der schreit, der ruft. Der ist einfach so extrem auffallend. Und man könnte dann auch so fragen, ja, hier auch, dass er so laut schreit und ruft, es ist verständlich. Der hat eine Not in sein Herz, der ist verzweifelt, der ist mit seinen Umständen nicht zufrieden und der schreit und ruft Jesus, weil er gehört hat, dieser Mensch, der heilt natürlich Menschen. Deswegen hat er sich auch so laut bemerkbar gemacht. Und dann lesen wir aber, dass da Menschen drumherum sind, in dieser großen Menge, die gehen zu ihm hin und sagen, schweig, sei still, sei ruhig. Und man könnte fragen, ja, warum sind die denn so komisch drauf, dass die jetzt hier den zur Ruhe bringen wollen, ja? Und das ist, weil er hier wirklich etwas benutzt, nämlich einen Titel. Er betitelt Jesus mit diesem einen Titel, Jesus Sohn Davids. Und tatsächlich, man könnte sagen, Sohn Davids war jetzt nicht direkt, aber er war ein Nachfahre von David. Und wer sich da so ein bisschen auskennt oder alleine sich mal den Stammbaum in Matthäus ganz zu Anfang des Evangeliums durchliest, der weiß, da gab es irgendwann gab es Adam und Eva, und die haben einen Sohn gehabt, der ist Seth, und dann ging es immer so weiter, und irgendwann kommt David. Und als dann David in dieser Linie kommt, hat der einen Sohn und der hieß Salomo. Und dann geht die Linie weiter und irgendwann kommt sie zu dem irdischen Vater von Jesus, Josef. Und dann ist Jesus quasi dieser Nachfahre. Und dann lesen wir aber auch im Lukas-Evangelium wieder den Stammbaum. Und der ist von Jesus seiner Mutter, Maria. Und die geht dann auch wieder von Adam und Eva, dann über Seth und dann geht es so weiter bis David, über Abraham und so. Einige kennen das bestimmt auswendig. Und dann kommt Abraham und dann David und dann nach David, er hat noch einen Sohn gehabt und der hieß Nathan. Und das war auch ein Sohn von David. Und dann geht die Linie weiter bis zu Maria, der Mutter Jesu. Ja, das beschreibt so Lukas. Der beschreibt so die Linie von der Mutterseite. Also ein Nachfahre wirklich von diesem König David. Und da könnte man sagen, ja, der Bettler, irgendwie hat er wirklich sich daran erinnert, das Geschlechtsregister von Jesu geht auf David zu. Weiß ich nicht, könnte sein, aber was er hier macht, wenn er ihn betitelt mit Sohn Davids, erbarme dich, damit sagt er schon etwas aus, weil Sohn Davids war ein politischer Titel. Es war der Titel für den Messias, also für diesen Menschen, den Gott schicken wird, den Gott senden wird, um das Volk Israel von der Bedrückung zu befreien und sie in den Wohlstand ihres Volkes, ihres Landes hineinzuführen, in den Frieden hineinzuführen. Und damit betitelt er ihn. Und die Menschen, hey, die haben zu einer Zeit gelebt, wo die Römer, das waren wirklich brutale Unterdrücker. Ich sag's euch, wenn da ein paar Revolutionäre irgendwie sich aufgelehnt haben und irgendeine Revolution anstiften wollten, da waren die Römer manchmal so brutal, ja manchmal die ganze Gruppe, die irgendwie revolutionär war, die haben sie einfach gekreuzigt. Also einfach hingerichtet. Und die Menschen haben natürlich unter dieser Unterdrückung, unter dieser Herrschaft gelebt und dann haben die gesagt, hey, sei leise, wenn das die Obrigkeit erfährt, hey, du bringst uns hier wirklich in die Bredouille, sagt man so auf Deutsch, ne? Sagt man? Okay, alles klar. Naja, und dann auf jeden Fall haben die sich natürlich da gefürchtet. Aber dieser Bartimäus, ich finde den so unglaublich, den kümmert diese ganze Atmosphäre, diese ganze Unterdrückungsgeschichte, die kümmert ihn überhaupt nicht. Der ist einfach so völlig, lässt er das beiseite, weil ich denke mal, wenn einer so wirklich verzweifelt in seinem Herzen ist, den kannst du so einfach auch nicht bremsen, weil der schreit noch lauter. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der macht sich noch stärker hier bemerkbar und er ruft und er will, dass Jesus ihm dann zuhört. Und dann lesen wir, dass Jesus stehen bleibt. In einigen Übersetzungen steht, und Jesus stand stille. Stehen geblieben. Er hat es gehört. Obwohl die Menschen um ihn drumherum eine große Schar von Menschen war. Man könnte das sogar sagen, das war ja wie so ein königlicher Zug, der ihn da umringt hat, der mit ihm gegangen ist. Und dann bleibt er stille, stehen. Er wartet, er steht still. Und dann lässt er ihn rufen. Und dann diese Menschen, die ihn vorher eingeschüchtert haben, diesen Bartimäus, die sagen nun, hab Mut, steh auf, er ruft dich. Ja, das könnte man so enthusiastisch mit meinen Worten könnte ich das heute so sagen, weil ich weiß, wenn der zu Jesus kommt, ey, der wird verändert. Der bleibt nicht mehr wie vorher. Und dann lesen wir in Vers 50, Bartimäus, genau, vielleicht kannst du die Folie nochmal einblenden, Stefan. Vers 50, Bartimäus, er wirft seinen Mantel weg. Also all das, womit er sich identifiziert hat, sein Bettler sein, dieser Mantel, der ihn damit ausgezeichnet hat, dass er dieser Bettler ist, das ist seine Berufskleidung gewesen. Der hat sich jeden Tag an einen bestimmten Ort hingesetzt oder wurde dorthin geführt. Und dann hat er auf seinem Mantel, wie auch immer, wurde da Geld gesammelt. Leute haben ihm das dazugeworfen. Und all das, was ihn ausgemacht hat als Bettler, all das, womit er sein ganzes Leben da, seinen Lebensunterhalt verdient hat, das hat er weggeworfen. Er wirft es weg und er rennt Jesus zu. Und das ist etwas, wo ich darüber nachgedacht habe, das ist wirklich etwas, diese Identifikation, die ist manchmal so stark, wenn man die so auf sich drauf lässt. Damit wollte Bartimäus auch nichts mehr zu tun haben. Ich habe nur so gedacht, was sind die Dinge, die mich eigentlich identifizieren? Ist es eigentlich das, was andere Menschen über dich sagen? Wie stark hat dich das beeinflusst, was dein Lehrer früher in der Schule gesagt hat? Das ist manchmal so krass. Ich habe letztens erst mit Leuten geredet, die schon lange Zeit selbstständig leben, eigene Familie gegründet haben. Und die Frau, die hat immer noch die Worte von ihrer Mutter ständig im Ohr, weil die ihr gesagt hat, du kriegst dein Leben sowieso nicht auf die Reihe. Und das beschäftigt die ganze Zeit. Man hat das gemerkt. Also das ist das, womit sie sich identifiziert hat. Ja, weil die Mutter ihr das ständig gesagt hat, ist das etwas, was ihr Leben wirklich auch prägt oder geprägt hat. Also Worte, die haben schon eine Macht. Und hier sieht man, all das, was Bartimäus ausgemacht hat, damit wollte er nichts zu tun haben. Der wirft das einfach weg. Ich krieg auch immer zu viel, wenn man mich in so eine Schublade reinsteckt. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mal mit einem Pastor über ein Buch gesprochen. Und das Buch war von Watchman Nee. Ich weiß nicht, ob ihr Watchman Nee kennt. Das war so ein chinesischer Evangelist, hat viele Bücher auch geschrieben, oder er nicht selber. Andere haben die für ihn geschrieben, die haben seine Predigten aufgeschrieben. War ziemlich bekannt geworden. Mehr so in den 70er, 80er Jahren. Aber Theologie ist ja immer so spannend, da kann man auch in so alte Bücher reinschauen. Und dann spreche ich mit diesem Pastor über dieses Buch, über bestimmte Aussagen von dem Buch. Und das nächste Mal, wo ich ihn treffe, sagt er, ah ja, du warst ja so ein Watchman Nee-Fan. Und ich dachte, ich habe da ein Buch von dem gelesen. Also ein Fan bin ich jetzt nicht gerade von dem, ne? Ich fand die Gedanken da gut, aber jetzt ein Fan direkt zu sein, da fand ich, da wird ein irgendetwas aufgezogen, was man eigentlich gar nicht will, ja? Aber manchmal ist das so, dass man dann diese Dinge, die dann einen beschäftigen oder nicht mehr loslassen und selbst wenn man die nicht will, die einen dann doch prägen irgendwie, wenn es in einer negativen Form ist, dann sollte man die sofort eigentlich auch sein lassen. Weil was ist eigentlich wichtig, wenn wir zu Jesus kommen? Es ist genau das, wie Bartimäus es gemacht hat. Der hat das Ding einfach weggeworfen. Dem war das alles völlig egal, was mit diesem ganzen Bettler sein oder mit all dem, was ihn identifiziert hat, was damit da auch zu tun hatte. Und hier sehen wir auch bei ihm einen unglaublich starken Glauben. Ich meine, alleine, dass er diesen Titel, Jesus damit betitelt, dass ihm das sowas von egal war, was andere Leute denken. Also damit bezeugt er seinen Glauben. Und noch ein anderes sehen wir hier, wie er seinen ganz persönlichen Glauben auch bezeugt. Und das ist ein Wort, das er benutzt, als er zu Jesus kommt. Und dieses Wort Das finden wir noch einmal an einer anderen Stelle. Und dieses Wort, da ist so ganz viel Persönliches mit drin. Und dieses Wort benutzt Maria. Magdalena, das ist eine Frau, die wirklich im Morgengrauen zum Grab Jesu gehen wollte. Und Jesus ist gerade auferstanden. Und sie wussten das alle noch nicht. Und dann kommt sie im Morgengrauen dorthin und draußen dämmert es. Sie erkennt noch Jesus nicht, der da in der Nähe steht. Und sie denkt, dass es der Gärtner ist. Und sie fragt, wo haben sie den Leichnam von Jesus denn hingelegt? Und dann spricht er sie an. Er sagt ihren Namen, Maria. Und in dem Moment erkennt sie ihn. Sie hört die Stimme. Sie erkennt ihn. Und sie spricht dieses eine Wort, was so viel von dieser persönlichen Beziehung widerspiegelt. Sie sagt, Rabuni. Und das bedeutet, mein Meister. Diese persönliche, dieses ganz persönliche, das benutzt hier Bartimäus. Er sagt, Rabuni. Und Jesus, er fragt ihn dann, und das ist erstmal dieses eine, das ist etwas, wo er seinen persönlichen Glauben so stark bezeugt, dass Jesus ihm nun diese eine Frage stellt. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo man manchmal denkt, wie kann Jesus das fragen? Ich habe das hier ein bisschen so kursiv angemalt, hier in dem, oder kursiv gestellt, die Buchstaben, keine Ahnung, wie man das ausdrückt. Auf jeden Fall steht hier, was willst du, fragt Jesus ihn, dass ich dir tue? Und da denkt man sich so manchmal, hey, wie kann der sowas fragen? Ist das nicht offensichtlich? Ein Mensch, der blind ist, zu ihm geführt wird oder irgendwie haben sie ihn ja dahin zu Jesus gebracht. Und dann fragt er ihm, was willst du, dass ich dir tue? Aber die Frage ist wichtig. Und ich werde euch auch erzählen, warum. Weil Jesus, der will keinen heilen, der nicht geheilt werden will. Jesus will keinen, der blind ist, sehen machen, wenn der das nicht will. Und glaubt mir, ich kenne wirklich einen guten, ich habe früher einen guten Kollegen gehabt und der war für über ein Jahrzehnt, glaube ich, in Peru, war der Missionar. Und der war in einer Stadt, die hieß Cusco, so eine knapp 500.000 Stadt ist das, und dort hat er missioniert. Und dann hatte der einen Gottesdienst gehabt in einer Kirche, so eine richtig schöne Kirche war das, wie man sie halt so kennt, so eine katholische Kirche, die hatte gemietet gehabt, Leute eingeladen. Und dann ging er aus der Kirche raus nach diesem Gottesdienst und dann kam ein Mensch, ein extrem schwerstbehinderter Mensch, muss man so sagen, sehr armer Mensch, und der hatte so ein Rollbrett gehabt, weil der nicht laufen konnte. Und dann hat er sich fortbewegt auf diesem Rollbrett, aber so, dass das Rollbrett unter seinem Bauch quasi war. Und dann hat er so an den Ellenbogen oder hier an den Unterarmen, hatte der so Reifenteile von so einem alten Reifen zerschnitten und die sich hier drum gebunden. Also unter den Unterarmen und auch bei den Knien. Und der hat sich irgendwie damit so vorwärts gerobbt oder vorwärts bewegt. Und nach dem Gottesdienst war mein früherer Kollege, der kam zu ihm und dann hat er ihn gefragt, hey, darf ich für dich beten? Ne? Er hat das Evangelium gehört, er war draußen vor der Kirche, aber die Tür war auf, es ein warmes Wetter war draußen. Und er fragte, darf ich für dich beten? Darf ich beten, dass es dir besser geht? Und der wollte auf gar keinen Fall, dass der für ihn betet. Weil der Angst hatte, dass der tatsächlich, würde der geheilt werden, dann könnte der nicht mehr betteln. Dann wäre sein Lebensunterhalt ihm genommen worden. Der war so, und mein Kollege, der konnte das nicht fassen. Wie will dieser Mensch, der will kein Gebet haben? Nein, der wollte an dem festhalten, womit er sein ganzes Leben, sein Geld da auch bis jetzt verdient hat. Der war so Mitte 50 ungefähr schon. Ja, und deswegen auch diese Frage, die so wichtig ist, dass Jesus diesen Blinden fragt, was willst du, dass ich dir tue? Das sind so Fragen, ich denke, die Jesus immer wieder, uns auch immer wieder stellt, dass er genau wissen will, was willst du, dass ich dir tue? Ich finde das manchmal so erstaunlich, in dem gleichen Kapitel übrigens, ein paar Verse vorher, fragt Jesus fast den genau den gleichen Wortlaut, fragt er seine beiden Jünger, Jakobus und Johannes. Und da war die Mutter Salome, die war auch noch dabei. Und er fragt sie fast genau das Gleiche. Aber die beiden, die waren irgendwie völlig anders drauf. Die haben sich nämlich gerade darum gestritten, wer der Größte ist unter den Jüngern. Ja, also eine völlig andere Geschichte. Die beiden, die hatten irgendwie echt andere Gedanken gehabt. Und dann, als er die gefragt hat, was willst du, dass ich tue? Dann fingen die an, ja, wir wollen, wenn du dann deine Herrschaft antrittst, dann wollen wir zur Linken und zur Rechten bei deinem Thron sitzen. Ja? Und dann musste Jesus, der hat denen eine richtige Lektion erteilt. Und da gibt es auch diesen Schlüsselvers in dem Markus 10, 45 ist, nee, ja doch, 45 müsste es sein, wo er dann sagt, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu lassen. Ja, das steht nicht hier drin. Ne? Das leider nicht, nein. Naja, aber ihr könnt zu Hause nachlesen. Und sein Leben zu lassen, als Lösegeld zu lassen für uns. Ja, und das ist das, wo Jesus sie dann darauf hingewiesen hat. Hey, willst du der Größte im Reich Gottes sein, dann sei der Diener von allen. Ja, das hat er denen dann erstmal beigebracht, da hat er sie erstmal so ein bisschen zurechtbringen müssen. Bin immer ganz froh, auch wenn so Menschen manchmal so richtig daneben sind in der Bibel, ne? So wie die Jünger manchmal waren oder auch die Pharisäer, wenn sie so Fragen gestellt haben, weil da sind so viele Antworten, die Jesus gibt, die wir heute lesen können, nachlesen können und die uns so auch selber in unserem Leben so richtig auch gut voranbringen. Ja, und hier war es dann diese Frage, die beiden Jünger hier gestellt bekommen haben. Und dann denke ich noch an einen Sohn Davids, der auch in einer Situation eine Frage von Gott gestellt bekommen hat, in einer Art und Weise, wo er auch umringt war von Menschen. Ein königlicher Zug. Man schätzt so, dass das so ungefähr 970 Jahren vor Christus passiert ist. Da gab es kurz vor Jerusalem einen königlichen Zug. Menschen haben den Sohn Davids gefeiert, dass er der neue König ist. Und das war Salomo. Und Salomo wird gefeiert, er wird der neue König von Israel. Und dann opfert er dem Herrn Gaben, er macht ein Riesenfest, wo seine Inthronisierung gefeiert wird. Und dann in der Nacht in Gibbon lesen wir, kommt Gott zu ihm in einem Traum und er fragt ihn, bitte, was ich dir geben soll. Wiederum diese Frage, bitte mich doch einfach, was soll ich dir geben? Hey, Gott will nicht so diese allgemeinen Dinge. Er will, dass wir konkret werden, dass wir detailliert werden, dass wir hier genau das aussprechen, was wir wirklich wollen. Ja, und er bekommt hier diese Frage, bitte, was ich dir geben soll. Könnt ihr nachlesen in 1. Könige 3, 6. Und dann antwortet ihm Salomo, eine längere Antwort. Ich habe da die Sachen rausgeholt, die hier entscheidend waren, die er gebetet hat. Und diese Bitte, die hat Gott gefallen. Und er sagt hier in 1. Könige 3, 9, gib deinem Knecht ein gehorsames Herz, um zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Er spricht und sagt, gib mir ein gehorsames Herz. Ein Herz, das versteht und unterscheiden kann. In anderen Übersetzungen, was Recht und Unrecht ist. Oder was richtig und was falsch ist. Was für ein Gebet, der da gesprochen hat. Ich meine, er war gerade ein ganz junger Kerl, der da gerade König geworden ist und der ein Volk zu richten hatte, ein Volk zu regieren hatte, wie er das in einer Übersetzung schreibt, ein schwieriges Volk ist, so hat er es beschrieben. Also da sind Entscheidungen, die man fällen musste, die wirklich nicht einfach waren. Und er sagte, Gott, was ich hier brauche, ist einfach dich zu hören und zu wissen, was du in deinem Wort hineingeschrieben hast. Weil welche Wege sind die richtigen und welche Wege sind die falschen Wege? Und gib mir einfach dieses Herz, das dich hört und das auf dich hört. Und Gott gefällt das so unglaublich gut. Der hat dem Salomo, wisst ihr, was er dem gegeben hat? Der hat ihm so viel Weisheit gegeben, dass dem seine Weisheit heute schon sprichwörtlich geworden ist. Habt ihr das gewusst? Natürlich habt ihr das gewusst. Ihr seid hier viel fitter wie ich noch in der Bibel, das weiß ich. Und das ist ja so, dass dieser König Salomo so viel Weisheit bekommen hat und dadurch auch einen unglaublichen Reichtum, der noch darüber hinausging. Aber das sind wirklich ganze drei Bücher hat er geschrieben. Ich denke mal so in das Buch der Sprüche, da liest du einen einzigen Vers und du kannst darüber 2 Jahre drüber nachdenken. Kennt ihr das? So, ne? Das ist doch gepackt voller Weisheiten. Oder nimm nehmt mal das Buch der Prediger. Na ja, gut, das ist manchmal ein bisschen deprimierend, aber letztendlich doch viele Weisheiten. Nee, Klagelieder war ganz schlimm. Also Klagelieder bin ich immer froh, wenn ich durch bin. Also wenn ich so eine Jahresbibel lese, ganz schnell lese, ich habe ganz viele Kapitel hintereinander. So, dann bist du dann durch. So. Aber sonst, das ist voll. Also Prediger, Sprüche, vollgepackt mit Weisheiten. Auch das Hohelied, das er geschrieben hat, auch ein wunderschönes Buch, voller Weisheiten. Und er wird hier gefragt, Bartimäus wird gefragt, die Jünger werden gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und was würdest du Gott antworten, wenn er dich heute diese Frage, wenn er dir diese Frage heute stellen will? Eine ganz konkrete Frage, nicht, Herr, dass alle Menschen auf der Welt gerettet werden. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Antwort. Aber er will es ganz konkret. Was willst du? Was willst du ganz persönlich? Was willst du ganz konkret? Was würdest du ihm antworten? Würdest du sagen, dass ich im Lotto gewinne? Also das sind so Sachen, die sind nicht unbedingt gut. Also man sieht schon, der Salomo, der hat schon den Grundstein zu dieser gigantischen Weisheit, die er hatte, hat er schon gelegt, weil er gesagt hat, ich will ein hörendes, ein gehorsames Herz. Und das ist auch das gleiche Herz, das Bartimäus bei uns heute hatte. Das ist das gleiche gehorsame Herz, das dieser Bartimäus hatte. Denn wir lesen, dass als er zu Jesus gekommen ist, Jesus ihn geheilt hat, seine Augen sehend worden, dass er mit Jesus auf dem Weg war. Und das war übrigens auch ganz interessant, so wurden die ersten Christen genannt. Die auf dem Weg sind. Die auf dem Weg. Und hier ist Bartimäus einer, der mit Jesus, der ihm nachfolgte, der mit ihm auf dem Weg war. Und er war wirklich bereit, derjenige zu sein, der, wenn er zu Jesus kommt, wirklich alles hinter sich lässt, alles wegwirft, um zu sagen, mein Leben sollst nun du bestimmen. Du bist mein Meister, du bist mein Rabbuni und dir will ich nachfolgen. Ich stelle alles andere hinten an, so wie wir letzte Woche auch darüber gesprochen haben, oder Isabel uns das gesagt hat, nach hinten stellen, ne? Oder so war das doch, ne? Naja, egal, wie auch immer. Was hier noch für mich so etwas ist, wo ich bei diesem Text, das ist wirklich, Gott wirklich diese Not des Bartimäus, dass ihn der das nicht gleichgültig sein lässt, sowieso nicht gleichgültig sein lässt. Aber wir lesen zum Beispiel im Matthäus-Evangelium dieser gleichen Geschichte, dass Matthäus beschreibt, als er diese beiden Blinden zu Jesus kommen, er wurde von Mitleid gepackt. Also Jesus, der hatte so eine unglaubliche Liebe. Ich meine so, er ist unterwegs, so Richtung schon Jerusalem. Er weiß, hey, das Ende ist nicht weit. Wie viele Gedanken könnten ihn da beschäftigen? Aber da bleibt er nochmal stehen. Da wird er stille. Da bleibt er stehen und wartet. Und dann kommen die zu ihm. Und dann packt ihn so ein Mitleid. Was für einen liebevollen Gott wir haben. Was für eine liebevolle Person. Und dann berührt er sogleich ihre Augen. Und er wird komplett geheilt. Er kann auf einmal sehen. Und das ist, glaube ich, dieses Herz Jesu, das immer schlägt, das immer für uns schlägt, das immer voller Liebe und voller Hingabe zu uns Menschen ist und ja, der unser Leid einfach von uns nehmen will und der nicht müde wird, der niemals müde wird. Man sieht das wirklich auf dem ganzen Weg bis nach Jerusalem und selbst in Jerusalem, wie all die Lahmen und Blinden und Taube und dämonisch gebundenen Leute zu Jesus gebracht werden oder zu ihm kommen und der sie alle befreit und sie alle frei macht. Und das ist das, was Jesus auch für uns immer wieder tun will, wenn wir zu ihm kommen mit unserer Not. Und ich möchte einfach bitten, das Lobpreisteam, dass das nach vorne kommt und auch schon anfängt, dann auch direkt könnt ihr schon anfangen, auch zu spielen. Dass dieser Glaube, den wir hier auch gelesen haben bei Bartimäus, Jesus ihm gesagt hat, der Glaube ist es, der dich gerettet hat. Also es ist auch dein Glaube, der Glaube von diesem Bartimäus, der uns natürlich ein Riesenvorbild ist, von dem wir wirklich für Jesus alles aufgegeben hat, um ihm nachzufolgen. Und diesen Glauben, ja, der auch in uns ist. Besonders da, wo die Not auch groß ist, wo man sie Not auch zulässt, wo man sie genau und konkret auch benennt. Und dann auch wirklich entschlossen zu sein, alles zu Jesus zu bringen. Das ganze Leben, alles zu ihm zu bringen. Und ich meine so, es kann auch einem Not sein, wenn man weiß zum Beispiel, dass man braucht irgendwie mehr Weisheit, man braucht mehr von ihm zu erkennen, ihn mehr zu sehen. Und das ist ja auch etwas, wo Jakobus, der Halbbruder Jesu, in dem Brief, dem Jakobusbrief auch reingeschrieben hat, hey, das kann ja auch eine Not sein, dass du sagst, hey, ich brauche mehr Weisheit für mein Leben. Ich brauche, Weisheit ist ja etwas, was Salomon Hülle und Fülle hatte, aber das, was Jesus uns auch gerne schenken will, Weisheit, das Richtige zur richtigen Zeit auch zu tun, zu verstehen, was ist richtig und was falsch, dass wir da auch immer wieder drum bitten dürfen. Und hier auch im Jakobusbrief uns Jesus sagt, hey, und wenn es deine Not ist, dass dir das mangelt, dann bitte mich drum. Dann sei entschlossen, komm zu mir und bitte mich drum, denn ich will dir das so gerne geben. Ich will dir so gerne geben. Und ich glaube, der Glaube auch von Bartimäus oder der Glaube auch von uns, der ist dieser Arm, den wir haben, wo wir von diesem reich gedeckten Tisch, von dem himmlischen Tisch, wo alles drauf liegt, was du nur dir vorstellen kannst. Für Bartimäus waren es zwei sehende Augen, wo er da mit seinem Arm hingegriffen hat und sich das geholt hat. Und das ist das, was der Glaube hier für Bartimäus getan hat, was der Glaube uns heute geben will. Und ich würde uns einfach, ja, ich würde das einfach vorschlagen, dass wir einfach gemeinsam aufstehen und diese Not, die du vielleicht hast du sie nicht, dann preist dem Herrn, dann kannst du wirklich, ich weiß nicht, was wir für ein Lied singen, aber du kannst es einfach in deinem Herzen, kannst du danken, Gott, für all die Größe, für all seine Güte. Heute in Losung stand es, wenn es dir gut geht, hey, dann preise den Herrn, sing Psalmen, wie Isabel das heute Morgen gesagt hat, sing Psalmen zu Hause, wo du bist, aber wenn du diese Not hast, wenn du dieses Leid hast, dann komm zu Gott und dann bitte ihn um das, dass er da eingreift, dass er dir heute begegnet in deiner Not und dass du diese Not, dass du sie nicht mitnimmst, sondern dass du sie heute zu ihm bringst, dass du sie zum Kreuz bringst, dass du sie zu Jesus bringst.